Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Dieses Mal mit Eva Gengler, Autorin, Gründerin, Wissenschaftlerin.
Carsten, wir haben jetzt gleich einen Podcast mit Eva Gengler. Sie hat ein Buch geschrieben über feministische KI und betrachtet die negativen Auswirkungen der künstlichen Intelligenz auf nicht nur Frauen, auch auf viele marginalisierte Gruppen. Hast du schon mal persönlich eine negative Erfahrung gemacht mit der künstlichen Intelligenz? Bist du irgendwo mal benachteiligt worden?
Ja, so direkt weiß ich nicht, außer dass die nie das macht, was ich will. So genau, und dass ich immer Zeit brauche, mich mit dem Ding irgendwie so auseinanderzusetzen, bis das irgendwas produziert, was irgendwie brauchbar ist. Aber ansonsten, der Form habe ich das noch nicht erlebt.
Weil ich kenne das auch von mir ehrlicherweise auch nicht. Ich bin noch nirgendwo negativ aufgefallen und habe das Gefühl gehabt, ich bin benachteiligt worden.
Aber das Problem ist ja vielleicht, dass man das gar nicht so erkennt oder gar nicht so bewusst sieht, weil KI ist ja wie eine Blackbox und vielleicht bringt die Eva da so ein bisschen Transparenz rein. Ich bin echt gespannt auf dieses Gespräch. Also auf geht's mit Eva Gengler.
Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Der Moment der Wahrheit. Heute mit Eva Gengler. Liebe Eva, persönliche Zuschreibungen erfassen nie vollständig die Persönlichkeit eines Menschen. Die, die wir über dich immer wieder finden, beschreiben dich als Autorin des Buchs Feministische KI, Wissenschaftlerin, Gründerin, Künstlerin und Feministin. In deinen wissenschaftlichen Arbeiten setzt du dich mit den Auswirkungen von KI auseinander und hast dabei den Glauben verloren an die Objektivität von Computern, Statistik und eben auch der künstlichen Intelligenz. Den Begriff Feminismus legst du für dich umfassender aus, denn dir geht es um die Gerechtigkeit für alle Angehörigen marginalisierter Gruppen. Dafür setzt du dich ein, für eine gerechte und verantwortliche Technologiegestaltung. Dafür bist du eine starke Stimme. Du willst eine Bewegung anstoßen, um unsere Welt mit und durch KI für alle gerechter zu machen, kritisch und feministisch zu gestalten. Dafür hast du auch die Community Feminist AI aufgebaut. In deinem Buch schreibst du, dass feministische KI die Vision einer gerechten Welt und gleichzeitig ein Weg ist, sie Wirklichkeit werden zu lassen. Über beides wollen wir mit dir sprechen. Liebe Eva, schön, dass du heute unsere Gästin bist.
Freut mich sehr. Danke für die Einladung, Michael.
Eva, wenn wir über KI reden, dann sagst du immer, es ist unheimlich wichtig, die Perspektive zu verstehen, aus der eine Person über dieses Thema Künstliche Intelligenz denkt, redet und schreibt. Deswegen, bevor wir mit dir über dieses Thema ausführlich reden wollen heute, wer ist Eva Gengler?
Ja, ich finde es tatsächlich wichtig, dass wir uns grundsätzlich selbst reflektieren, nicht nur wenn es um KI geht, sondern grundsätzlich. Also, dass wir verstehen, welchen Blick haben wir eigentlich auf die Welt, was bringen wir für Gedanken mit, was bringen wir für eine Perspektive mit, weil die einfach das prägt, wie wir am Ende in der Welt unterwegs sind und auch, wie wir denn vielleicht Probleme wahrnehmen, Privilegien und ja, welche Erfahrungen wir mit Diskriminierung machen. Ich selbst bin eine Frau, ich komme aus Franken, ich komme aus Bayern, also nicht unbedingt aus dem progressivsten Teil von Deutschland. Ich bin hier in der Nähe aufgewachsen, bin jetzt auch wieder hierher zurückgekehrt. Mein fachlicher Hintergrund ist BWL und dann Wirtschaftsinformatik im internationalen Kontext. Und durch ehrenamtliche Tätigkeiten, durch eigenes Interesse und wahrscheinlich auch durch Bücher, die ich mal von meiner Mutter bekommen habe und vielleicht auch durch meinen eigenen Namen, bin ich auch feministisch geprägt. Das bedeutet, ich habe recht schnell bemerkt und erkannt, dass ich als Frau andere Chancen habe, anders behandelt werde, als wenn ich ein Mann oder damals vielleicht ein Junge gewesen wäre. Und von dem hat sich das weiterentwickelt. Mittlerweile verstehe ich, dass Diskriminierung nicht nur eindimensional funktioniert, sondern anhand von ganz, ganz vielen Faktoren. Genau, also mir geht es darum, aufzuzeigen, dass auch ich nicht frei von Privilegien bin. Ich bin nicht frei von Bias. Aber das ist quasi die Perspektive, die ich eben mitbringe. Ich war viel international unterwegs und habe jetzt letztendlich promoviert zu KI aus einer soziotechnischen und feministischen Perspektive.
Warum ist es so wichtig, dass, bevor wir über solche Themen reden, und wahrscheinlich könnte man das auch für andere Themen genauso geltend machen, dass man erst einmal erklärt, von welchem Standpunkt aus man über dieses Thema redet?
Ich glaube, dass wir das grundsätzlich viel zu selten tun. Und ich kenne es tatsächlich aus der Forschung. Wir sprechen da von Positionality. Und tatsächlich ist es nichts, was absolut üblich ist, sondern ich kenne es zum Beispiel gerade aus feministischer Forschung, um eben aufzuzeigen, wir haben diesen Blick und unser Blick ist nicht neutral. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen. In der Forschung und ich glaube auch viele außerhalb der Forschung gehen davon aus, dass Statistik, dass Forschung ein Stück weit neutral wäre, objektiv. Und ich glaube, diese Objektivität gibt es einfach nicht. Wir alle haben einen Blick auf die Welt, der ist geprägt kulturell, der ist geprägt von ganz vielen Erfahrungen und das prägt am Ende einfach, wie wir die Welt sehen. Und ich finde es am Ende wichtig, dass wir diesen Blick, diese Perspektive und auch die Ziele, die wir zum Beispiel mit Forschung haben, sichtbar machen. Weil dann können andere Personen auch verantwortungsvoll damit umgehen. Die können ein Stück weit verstehen und auch hinterfragen, folge ich diesen Grundannahmen? Und tatsächlich sehe ich das in der Forschung viel zu wenig. Ich würde sagen, die normale Grundannahme auch in der Wirtschaftsinformatik ist vermutlich, der Status quo ist schon ganz in Ordnung. Es ist eher ein sehr businessgetriebener Blick. Es geht darum, Unternehmensprozesse zu verbessern, effizienter zu gestalten und es ist sehr viel weniger kritisch. Und tatsächlich, was ich oft erfahren habe, auch in meiner Forschung oder auch wenn ich auf Konferenzen war, dass teilweise ein feministischer Blick als nicht objektiv galt. Das hieß, naja, das ist ja ideologisch, das ist doch nicht objektiv, was du tust. Und ich finde das spannend, weil ich würde sagen, ich war eine der wenigen, die tatsächlich explizit gesagt hat, was meine Perspektive ist, wohingegen andere auch eine Perspektive haben, aber das selbst, glaube ich, gar nicht so wahrnehmen. Und ich glaube, dann ist es schwieriger zu hinterfragen, dann verstehen wir weniger, was die Person eigentlich antreibt und was sie will. Und das ist nicht objektiv, das ist einfach nur meines Erachtens weniger transparent. Und ich glaube, das brauchen wir nicht nur in der Wissenschaft, das brauchen wir auch sonst, auch wenn wir zum Beispiel Unternehmen beraten, auch dann, das kennst du ja sicherlich auch selbst, bringst du eine Perspektive mit, du hast gewisse Ziele und das zu kommunizieren und am Ende auch mit KundInnen abzugleichen, ob das passt, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt.
Absolut, also gerade wenn es auch so um Haltungen geht oder auch um Standpunkte, um Herkünfte, das ist natürlich nicht nur fachlich determiniert, sondern eben auch durch meine Persönlichkeit. Und gerade wenn man in so einem Kontext ist, wo man Dinge berät, vermittelt, ja, darüber berichtet, ist es natürlich schon wichtig, dass andere verstehen, woher komme ich, wer bin ich, um das besser einordnen zu können, das Gesagte. Wenn wir jetzt über feministische KI reden, das ist ja auch der Titel deines Buches, dann lass uns doch mal diese beiden Begriffe aus deiner Sicht kurz beschreiben oder auch definieren. Was ist für dich Feminismus? Was ist für dich künstliche Intelligenz und dann in der Kombination dieser beiden Begriffe zusammengenommen?
Ja, ich glaube, das sind tatsächlich super wichtige Fragen, die du stellst, weil ich glaube, beides tatsächlich sehr oft missverstanden oder einfach anders betrachtet wird. Also wenn ich von Feminismus spreche, dann spreche ich von einer Bewegung, die es in der Forschung gibt, die irgendwie aktivistisch ist, die es aber auch tatsächlich in vielen Unternehmen gibt. Und es geht darum, dass es Ungerechtigkeit gibt. Also es kommt aus der Frauenrechtsbewegung und zum Beispiel davon, dass Frauen erkämpft haben, dass sie wählen gehen dürfen. Ja, so ganz, würde ich sagen, ganz banal oder ganz grundlegende Menschenrechte, die wir heute weitestgehend umgesetzt haben. Aber auch Gerechtigkeit in Bezug auf Medizin, Gerechtigkeit in Bezug auf Bezahlung und so weiter. Also es sind ganz, ganz viele Lebensbereiche, die eigentlich betroffen sind, weil einfach Ungerechtigkeit herrscht. Jetzt kommt es aus der Frauenrechtsbewegung. Wenn wir aber zurückschauen, dann sehen wir auch, dass gerade diese Frauenrechtsbewegungen häufig sehr stark aus der Mittelschicht getrieben worden sind, Frauen aus der Mittelschicht. Und es waren weiße Frauen aus der Mittelschicht, gerade auch in den USA. Und die haben sich sogar oft explizit auch gegen die Rechte von Frauen aus der Unterschicht und zum Beispiel Women of Color eingesetzt. Also die wollten gar nicht, dass diese Frauen auch wählen dürfen. Und deswegen würde ich sagen, rückblickend hat sich der Feminismus da sehr stark gewandelt. Und wenn ich heute von Feminismus spreche, dann erkenne ich quasi diese Geschichte an und auch die Arbeit, die geleistet worden ist. Ich sehe meinen Feminismus aber als intersektional an. Das bedeutet, es geht nicht nur um Frauen, sondern es geht um eine vielschichtige Betrachtungsweise. Also zum Beispiel eben genau das, was wir vorhin hatten. Ich bringe selbst einen Hintergrund mit und ich habe auch Privilegien. Also zum Beispiel bin ich weiß, ich bin in Deutschland in der Mittelschicht aufgewachsen, ich konnte studieren und so weiter. Das sind ganz, ganz viele Privilegien, die ich habe. Ich bin trotzdem auch eine Frau, aber eine Person, die vielleicht eine Behinderung hat, vielleicht einen Kopftuch trägt, keine weiße Hautfarbe hat und. Das sind viele Möglichkeiten, wo diese Person Diskriminierung erfahren kann. Und das kann sich überlappen. Und dabei geht es bei Intersektionalität, also Intersection auf Englisch, dort, wo solche Charakteristiken überlappen, zum Beispiel von Rassismus und Sexismus betroffene Personen, sind einfach viel stärker diskriminiert als zum Beispiel ich als weiße Frau. Und darum geht es. Also es geht für mich nicht darum, jetzt quasi die Welt umzudrehen. Es geht nicht um Männerhass. Es geht nicht um, genau. Und es geht insbesondere nicht nur darum, dass für mich als Mittelklassefrau irgendwie jetzt besser wird, sondern es geht grundsätzlich darum zu verstehen, warum gibt es Unterdrückung und wie können wir die verändern. Du hast auch gefragt, was ist für mich künstliche Intelligenz? Ich glaube, für viele, ich kriege immer wieder die Frage, dass, wie konnte ich denn 2018 schon meine Masterarbeit zu KI schreiben? Da gab es das doch noch so gar nicht so ungefähr, weil für viele Menschen ChatGPT und dann am Ende die ganzen anderen großen Sprachmodelle, die dazugekommen sind und jetzt die Agenten, das ist für die Personen künstliche Intelligenz. Und das ist natürlich ein Teilbereich, aber künstliche Intelligenz ist in unserem Leben schon sehr viel länger vorhanden, in Suchmaschinen, auf Social Media Algorithmen, in der Kreditvergabe, in der Personalauswahl, wenn wir Google Maps oder andere Navigationssysteme nutzen. Also ich beziehe mich, wenn ich von künstlicher Intelligenz spreche, auch auf generative KI wie ChatGPT, aber eben auch auf ganz viele andere Systeme. Wenn wir das jetzt zusammenbringen, dann ist es für mich so, dass ich feministische KI als eine Art Ansatz betrachte. Also es ist nicht die eine KI, ich entwickle nicht ein KI-System, was feministisch agiert, sondern es geht eher darum, zu verstehen, warum agieren viele Systeme nicht feministisch und was können wir tun, um dem näher zu kommen. Und das Allerwichtigste ist da die Frage, können wir KI feministisch nutzen? Also wie können wir sie einsetzen, um die Welt gerechter zu machen?
Das ist genau das Stichwort Gerechtigkeit. Also sagst du ja umgekehrt auch, es gibt sehr viele Ungerechtigkeiten, die auch durch künstliche Intelligenz reproduziert werden, weiter vorangetrieben werden oder auch erst erzeugt werden. Kannst du vielleicht ein paar Beispiele mal geben, die für dich plakativ sind oder wo man auch sehr gut nachvollziehen kann, warum das so ein großes Problem heute ist?
Ja, klar, gern. Also vielleicht fange ich mal an. Ich habe seit einigen Jahren relativ viel auf LinkedIn gepostet. Und da gab es jetzt tatsächlich eine Bewegung Ende letzten Jahres, wo sich Frauen auf LinkedIn einen männlichen Vornamen gegeben haben und ihr Gender abgeändert haben. Also man kann bei LinkedIn Gender hinterlegen. Man kann das auch rausnehmen. Also ich meine nicht die Pronomen, die sichtbar sind, sondern ich meine wirklich, kann Gender angeben. Und die haben festgestellt, dass die Reichweite ihrer Posts sehr stark gestiegen ist, als sie quasi männliches Gender angegeben hatten. Das war in dem Fall jetzt kein wissenschaftliches Experiment, aber das haben einige Frauen gemacht und es haben viele zumindest anekdotisch so beschrieben. Was möchte ich damit sagen? Viele von uns nutzen Social Media und wir wollen dort auch eine gewisse Reichweite haben, wenn wir dort posten. Und es ist sehr stark anzunehmen, dass unterschiedliche Menschen unterschiedlich starke Reichweite bekommen, anhand auch von Faktoren wie Gender. Beispiel, wo das auf jeden Fall auch wirklich handfest überprüft worden ist, war bei TikTok. Die haben sogar zugegeben, dass sie die Reichweite von Menschen mit Behinderung und queeren Personen im Algorithmus eingeschränkt haben. Sie haben das damit begründet, dass sie diese Personen schützen wollten. Ist eine etwas, ja, problematische Argumentation, finde ich, weil wenn ich auf Social Media unterwegs bin und jetzt nicht gerade ein minderjähriges Kind, dass ich das vielleicht nicht einschätzen kann, dann, ja, möchte ich eigentlich ein Stück weit hier auch Gerechtigkeit haben und nicht, dass das runtergeratet wird, weil ich eine gewisse Gender-Zuordnung habe. Andere Beispiele auch auf Social Media sind, dass Content, der zum Beispiel eher queer hat, der hat gewisse Keywords, mit gewissen Keywords oder Hashtags versehen ist, dass das zum Beispiel Kinder oder Jugendlichen nicht ausgespielt wird, weil es dann heißt, es ist nicht jugendfrei. Sowas sehen wir auch zum Beispiel auf Plattformen wie Amazon, dass gewisse Hygieneprodukte zum Beispiel für Frauen nicht ausgespielt werden. Die werden quasi versteckt vom Algorithmus, weil gesagt wird, okay, das wäre peinlich, das wäre Verstoße irgendwie gegen gewisse Regeln. Also es ist ein ganz großes Thema, ist Sichtbarkeit, würde ich sagen. Und natürlich, wir wissen, dass viele Personen von Sichtbarkeit ein Stück weit auch leben, gerade wenn sie selbstständig sind. Und es ist natürlich am Ende auch eine große Plattform, um Personen zu erreichen. Und bei Amazon geht es am Ende auch ums Geld, es geht ums Business. Wenn ich meine Produkte, wenn die nicht sichtbar sind, dann kann ich sie nicht verkaufen. Wenn wir jetzt aber an unser Leben denken, also der erste Fall, mit dem ich in Kontakt gekommen bin, war Amazon, die eine KI im Recruiting eingesetzt hatten. Ich hatte meine Masterarbeit zu KI im Recruiting geschrieben und den ethischen Implikationen. Damals haben wir es noch ethisch genannt, nicht feministisch. Und dort hat Amazon eine KI trainiert auf Basis ihrer bisherigen Recruiting-Entscheidungen in der IT. Und sie hatten bisher halt einfach viel mehr Männer eingestellt. Das bringt so ein bisschen die IT mit sich. Und vermutlich können wir auch davon ausgehen, dass Menschen vielleicht auch Vorurteile hatten und vielleicht eine Frau auch mal, obwohl sie geeignet gewesen wären. Auf jeden Fall hat dieses KI-System gelernt, Frauen auszusortieren anhand von Keywords im Lebenslauf. Und das war natürlich jenseits von irgendwelchen gerechten Strukturen. Aber es war am Ende natürlich auch schlecht für die Firma, weil die wollte nicht Frauen systematisch aussortieren und wäre sicherlich auch nicht erlaubt. Sie haben diesen Algorithmus dann am Ende wieder abgeschaltet, weil sie auch diesen Bias gar nicht rausbekommen haben. Und ich glaube, das ist so ein ganz klassisches Beispiel, genau, was uns auch alle betreffen kann, weil viele Unternehmen setzen KI im Recruiting ein.
Wo denkst du, dass diese Ungerechtigkeiten wirklich auch negative Auswirkungen haben? Also geht es um die Auswahl der Menschen, die dann für Jobs in Frage kommen? Geht es um Versicherungen, die dann bestimmte Menschen nicht bekommen? Geht es in der Medizin darum, dass wir bestimmte Krankheiten nicht erkennen, weil Frauen andere Biomarker-Thresholds haben, also Grenzwerte haben oder auch Krankheiten ganz anders sich symptomatisch darstellen als bei Männern und das dann eben nicht erkannt wird? Ist das eine Form von Ungerechtigkeit, wie du sie siehst und wo du sagst, da ist viel zu wenig Aufmerksamkeit darauf gerichtet?
Ja, danke. Du hast natürlich noch ganz viele wichtige Ungerechtigkeiten benannt. Ich glaube, was ich wichtig finde, ist zu sagen, dass diese Ungerechtigkeiten ja schon vor KI bestanden haben. Also das sind alles Phänomene, zum Beispiel Medizin. Eigentlich wissen wir das auch schon länger. Also ich würde sagen, das mit der Aufmerksamkeit, wie du sagst, stimmt. Aber es ist nichts Neues, dass Frauen andere Körper haben als Männer, biologisch gesehen. Und was tatsächlich trotzdem immer noch so ist, wenn wir in die ÄrztInnen-Ausbildung schauen oder auch überhaupt sowas wie Anatomiebücher, sind mehrheitlich weiße Männer dargestellt. Also auch wirklich quasi nur weiße Personen. Das ist ja auch am Ende diskriminiert. Also die Norm ist einfach der weiße Mann, der wahrscheinlich irgendwie 1,80 groß ist und irgendwie 70 bis 80 Kilo wiegt, der wird dort abgebildet. Und weibliche Körper werden nur abgebildet, wenn es um diese sogenannte Bikini-Zone geht. Da sieht man nämlich plötzlich Unterschiede. Aber es gibt halt im Körper noch viele andere Unterschiede. Und es beginnt auch schon so früh wie, also es gibt Studien, die zeigen, dass zum Beispiel auch in Museen, die quasi Tiere ausstellen, also so Sammlungen quasi von Tieren, auch dort zum Beispiel werden viel mehr männliche Exponate ausgestellt als weibliche. Also offensichtlich haben Forscher vermutlich damals männlich, auch dort schon eher die männlichen Exemplare gesammelt. Medizin, wenn wir auch darauf schauen, wer wurde getestet, also auf an welchen Zellen, an welchen Mäusepopulationen und am Ende dann auch an welchen menschlichen Testergruppen wurden Medikamente getestet, dann sind das sehr überwiegend männliche Populationen, männliche Personen. Und das bedeutet, dass wir oft gar nicht wissen, ob Medikamente wirklich auch so gut zu Frauen passen wie zu Männern. Oder vielleicht hätte es Medikamente gegeben, die super zu weiblichen Körpern gepasst hätten und sie wurden einfach nie weiterverfolgt, weil das gar nicht festgestellt worden ist. Also was ich sagen möchte ist, diese Ungerechtigkeit, die kommt nicht durch KI, sondern die gab es schon lange, weil der Mann einfach als der weiße heterosexuelle Mann als die Norm betrachtet worden ist und die Frau als eine Abweichung, die eben nur in gewissen Punkten relevant ist. Was die KI jetzt tut oder was Menschen mit der KI tun, ist, dass wir diese Probleme, die wir natürlich jetzt auch in Daten haben, weil wenn wir jetzt zum Beispiel in der Medizin schauen, ganz klassisches Beispiel ist der Herzinfarkt, da haben Frauen häufig andere Symptomatiken als Männer. Das Problem ist, wir haben dafür viel zu wenig Daten, weil ÄrztInnen das oft nicht wissen und diese Symptome bei Frauen dann nicht so erkennen. Das heißt, diese Symptomatiken werden bei Frauen gar nicht als Herzinfarktsymptomatiken erkannt, erfasst und dann gibt es diese Daten gar nicht. Wenn wir jetzt eine KI trainieren zur Herzinfarktdiagnostik, dann besteht die mehrheitlich aus männlichen Daten und passt wieder für Frauen schlechter. Und was da so ein KI-System tut, das ist ja meistens Statistik, das erkennt Muster. Das heißt, es verstärkt jetzt diesen falschen Blick auf die Welt noch stärker. Und ich glaube, da haben wir tatsächlich zu wenig Aufmerksamkeit. Es gibt dazu Forschung, es gibt dazu auch tolle Bücher, es gibt tolle Menschen, die sich damit auseinandersetzen. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, ist die Aufmerksamkeit dafür noch viel zu gering.
Weil wir vielleicht selber nicht gut genug verstehen, wie eigentlich die Ergebnisse aus solchen Prompts, die wir eingeben, zustande kommen. Also diese Blackbox zwischen der Prompteingabe und dem Output einer Antwort in Millisekunden, was dazwischen geschieht, ist vielen nicht klar, wäre meine These. Siehst du das ähnlich?
Also ich meine, das wäre jetzt wieder generative KI, sicher. Ich denke, die wenigsten wissen das, dass das am Ende, also wenn ich jetzt wieder an generative KI denke, und da kann man natürlich auch das Beispiel nehmen, welche Symptomatiken sind typisch für einen Herzinfarkt. Und auch hier würde ich jetzt davon ausgehen, dass hier mehrheitlich die klassischen männlichen Symptome genannt werden, weil die einfach viel häufiger in den Daten stecken. Weil was diese Systeme ja tun, es sind Wahrscheinlichkeitsberechnungen für die nächsten Buchstaben und die nächsten Wörter und nicht, das ist die Wahrheit, das ist kein Lexikon und Lexikon sind auch nicht unbedingt komplett richtig. Aber es ist eben kein, sage ich mal so, Wahrheitstool, wenn es das denn gibt, sondern es ist ein Tool, das aus Wahrscheinlichkeiten besteht. Und das heißt, das, was am häufigsten drinsteckt, kommt am wahrscheinlichsten raus. Und es wäre in dem Fall vermutlich männliche Symptomatiken. Und ich glaube, das ist viel zu wenig bekannt. Hier sehe ich tatsächlich eigentlich vor allem die Anbieter in der Verantwortung, weil was wir zum Beispiel bei ChatGPT unten sehen, da steht ganz klein, ChatGPT kann Fehler machen oder macht Fehler, glaube ich. Aber es ist wirklich nicht gerade auffällig. Und das ist auch sehr nichtssagend. Also ja, kann Fehler machen, jeder kann Fehler machen. Also ich glaube, viel hilfreicher wäre es hier, wenn so ein System am Ende, wenn ich was gepromptet habe, dann auch ein Stück weit mitgibt, hey, meine Antworten basieren auf Wahrscheinlichkeiten und du solltest auf jeden Fall Quellen überprüfen, nimm das nicht für bare Münze. Ich verstehe, warum das die Anbieter nicht tun, weil das würde ein Stück weit deren Glaubwürdigkeit untergraben und es würde NutzerInnen darauf stoßen, dass sie vielleicht nicht für alles KI nutzen sollten. Aber ja, also ich würde definitiv sagen, da ist sicherlich zu wenig Wissen. Und noch dazu muss man ja auch sagen, dass ja selbst EntwicklerInnen oft nicht ganz genau wissen, was denn da genau passiert. Weil das auf so vielen Daten beruht, ist es jetzt nicht nur für Laien, sagt man, ein Stück weit undurchsichtig, sondern das ist am Ende grundsätzlich nicht sehr leicht nachvollziehbar, wie genau dieses KI-System auf Antwort XY kommt.
Eva, mal kurz eine Frage. Ich habe jetzt aufmerksam zugehört und ein Punkt, der mir jetzt aufgekommen ist, deine Reflexion wäre mal interessant. So wie ich es verstanden habe, bedeutet das für mich, dass das Ganze sehr, sehr stark auch durch eine kulturelle Prägung einfach geformt wird. Und die kulturelle Prägung ist durchaus eben auch historisch zum einen, über Jahrzehnte vielleicht auch historisch geprägt und auch durch unbewusste Muster. Wir nehmen uns da, glaube ich, auch nicht aus. Wir sind, Michael und ich, wir sind beides Männer, aber es geht in der Tat auch gerade in der Reflexion oft auch diese unbewussten Dinge bewusst zu machen. Das heißt, ich frage mich dann immer, wenn es eigentlich eine kulturelle Veränderung ist, die wir hier anstoßen müssen, wie kann man das hinkriegen? Also es heißt ja Aufmerksamkeit erzeugen, aber eigentlich geht es ja um eine Kulturveränderung und das ist ja eigentlich auch ein langwieriger Prozess. Also es ist ja auch ein dickes Brett, was du damit bohrst. Würde mich mal interessieren, wie du das, oder ob ich das richtig einschätze, deiner Meinung nach, oder wie du das siehst.
Ich glaube, es ist absolut was Kulturelles. Also ich habe in meiner Forschung eher von gesellschaftlich gesprochen. Das hängt ja ganz stark zusammen. Also vielleicht erstmal sehe ich darin auch ein großes Risiko, weil Kultur ist natürlich nicht überall gleich. Und die ist sehr kontextabhängig. Die kann sich verändern. Also auch Kultur verändert sich natürlich. Und die ist vielleicht für mich nicht gleich wie für euch und die ist nochmal für eine ganz andere Person vielleicht auch nicht gleich. Also selbst innerhalb von einer Kultur gibt es natürlich wieder ganz viele Unterbetrachtungsweisen und so weiter. Aber ich glaube, das große Risiko, was ich hier tatsächlich sehe, ist, dass wir gerade auch aktuell viele KI-Systeme nutzen, die zum Beispiel aus USA kommen oder aus China. Und da die Kultur natürlich auch nochmal ganz anders ist. Also das heißt, es ist nicht nur der kulturelle Wandel, den ich anstoßen möchte, sondern ich möchte auch hier nochmal kurzes Augenmerk drauf lenken, dass es auch aktuell schon so ist, dass die Systeme, die wir nutzen, sehr häufig vielleicht nicht genau den kulturellen Rahmen oder am Ende den Werten entsprechen, die wir eigentlich als Kultur oder als Gesellschaft für wichtig erachten oder denen wir folgen wollen. Und also das Beispiel, was ich immer sehr gerne bringe, ist Grok, wo ja Elon Musk dahinter steht, also auch ein großes Sprachmodell, mit dem man auch Bilder erstellen kann. Und das ja sehr klar, sehr politisch auch geprägt ist. Also da haben sich NutzerInnen mal angeschaut, was denn dieses System tut, wenn ein Prompt reingegeben wird. Und also das hatten wir auch gerade, Michael, was tut das System hier? Und in dem Fall recherchiert dieses System erstmal, also hat es zumindest zu diesem Zeitpunkt gemacht, die Meinung von Elon Musk zu einem Thema und reichert die danach um quasi weitere Informationen an. Das bedeutet aber, dass ich hier nicht mal nur das Wissen bekomme, was am meisten vorhanden ist, sondern ich bekomme eine sehr stark gefärbte, also jetzt nicht nur kulturell, sondern auch sehr stark ideologisch gefärbte Antwort, die natürlich ein Stück weit auch manipulativ ist und die am Ende auch unsere Kultur wieder verändern kann, wenn viele Personen so ein System unreflektiert nutzen. Im Namen von Elon Musk ist das natürlich ein Tool, was nicht der Zensur unterliegt und der Meinungsfreiheit zugutekommt und so weiter. Das sehe ich kritisch, weil ich schon sehr glaube, dass da sehr stark am Ende Eingriff genommen wird, am Ende auf das, was eben hinten rauskommt. Aber ich finde, das ist nochmal wichtig zu verstehen, dass es auch am Ende eine Frage ist, wir als Kultur oder als Gesellschaft, was wollen wir denn eigentlich nutzen und welche Werte stecken denn eigentlich in solchen Systemen? Und die sind je nach Anbieter auch unterschiedlich. Also da gibt es auch Studien dazu, wo eigentlich diese, sag ich mal, politische Einrichtung steht von diesen verschiedenen Systemen. Und auch hier sehen wir ja wieder, dass Politik, auch zum Beispiel gerade USA, Einfluss darauf nimmt und möchte, dass jetzt diese KI-Systeme alle objektiver werden und mehr der Meinungsfreiheit folgen, was natürlich in den aktuellen politischen Kontext der USA auch nicht unbedingt was Gutes für uns bedeutet. Also das vielleicht mal zur einen Seite. Dann hast du natürlich auch völlig recht, Kultur zu verändern oder ich nenne es auch tatsächlich oft Macht oder Machtstrukturen zu verändern. Das ist natürlich was, was lange dauert. Und ich glaube, aktuell sehen wir hier ja nicht gerade nur positive Entwicklungen, sondern wir sehen so einen sogenannten Backlash. Also wir sehen gerade viel, es ist von Wokeness die Rede und sehr viel, würde ich sagen, gegen progressivere Strömungen wird irgendwie Sturm gemacht. Wir sehen auch sehr viele rechte Parteien, die immer mehr gewählt werden. Also wir können aktuell nicht wirklich sagen, dass unsere Gesellschaft feministisch wird oder sich grundsätzlich hier extrem wandelt. Was meine Botschaft ist, ist zu sagen, dass wir uns es nicht leisten können, dass wir mit KI jetzt die ganzen Fortschritte rückgängig machen, die eben jetzt über Generationen erkämpft worden sind. Weil ich würde sagen, das ist was wir an vielen Stellen tatsächlich tun. Wir reproduzieren Vergangenheit, weil wir von Daten lernen, die es schon seit Jahrzehnten teilweise gibt. Damals war es noch sehr viel ungerechter in vielerlei Hinsicht. Deswegen müssen wir eigentlich überlegen, wie können wir KI verändern, um mit KI einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft zu haben. Und damit komme ich zum letzten Aspekt deiner Frage, was können wir eigentlich tun? Und ich denke, da müssen wir auf verschiedensten Ebenen ansetzen. Also was ich jetzt auch in meinem Buch oder in unserer Forschung auch betrachtet habe, war der Punkt, in welchem Kontext wird KI entwickelt und eingesetzt. Das ist ein politischer Kontext, regulatorisch, aber am Ende auch in der Organisation. Also auch welche Werte herrschen hier? Kann ich zum Beispiel auch Fehler machen und so weiter? Wie wird Macht verteilt in der Organisation? Welche Menschen haben am Ende Einfluss auf KI-Systeme? Das sind EntwicklerInnen, aber es sind auch Nutzende und es sind auch sehr wichtig Management- und Führungspersonen, die eben einen Rahmen setzen und sagen, hier gibt's Budget, die Features zum Beispiel priorisieren wir und diese nicht. Und hier vielleicht noch eine kurze Anekdote, wenn ich gerade von Grok gesprochen habe. Grok war stark in den Nachrichten Ende letzten Jahres und Anfang diesen Jahres, weil Nutzer auf X dieses System genutzt haben, um Bilder von Frauen und Kindern zu verändern, und zwar mit der Funktion Spicy von Grok, mit der sie diese Personen in sexuellen Kontexten und einfach auch quasi nackt darstellen konnten oder nahezu nackt. Und das ist jetzt eine Funktionalität, die hat die KI ja nicht inhärent von sich heraus, sondern die wurde von Personen auch im Management irgendwie mit Budget ausgestattet. Ja, also die wurde ja explizit erlaubt und die hat am Ende auch dem Business geholfen, weil am Ende viele Nutzer das genutzt haben und am Ende dadurch auch quasi Geld wieder in die Kassen dieser Firma gekommen ist. Also es war eine Business-Entscheidung. Dann haben wir uns angeschaut, welche Daten fließen natürlich ein und am Ende, welche Prioritäten können wir im Prozess setzen. Und jetzt als letzten Punkt, und dann bin ich erstmal beim Monolog wieder am Ende. Ich glaube, der wichtigste Punkt ist am Ende der Zweck von so einem KI-System. Also warum setzen wir es ein und warum entwickeln wir das? Und ich kann zum Beispiel ja auch große Sprachmodelle wie Gemini, ChatGPT, Claude und so weiter nutzen, um zum Beispiel zu sagen, helf mir, meine eigenen Bias zu hinterfragen. Ich habe hier diesen Text. Gibt es hier Probleme in Bezug auf irgendwie Diskriminierung? Also drücke ich mich nicht inklusiv genug aus? Nutze ich vielleicht Wörter wie blinde Flecken, die vielleicht ableistisch sind und so weiter? Also ich kann diese Systeme ja auch anders nutzen. Und das ist meine wichtigste Botschaft, weil wenn wir das tun, dann kann auch ein nicht feministisches KI-System uns quasi beim feministischen Zweck helfen.
Kommen wir gleich nochmal genauer dazu, zu den einzelnen Maßnahmen, die du vorschlägst, um eine KI-Welt oder eine Gesellschaft, die immer stärker von KI geprägt ist, zu gestalten. Aber wir müssen festhalten, wenn ich das nochmal anders vielleicht zusammenfassen kann, was du gesagt hast, Technologie ist niemals neutral. Die Daten, die wir haben, sind auch nicht neutral. Sie kommen eben aus bestimmten Kontexten werden sie generiert. Sie bilden in der Regel auch immer nur einen bestimmten Ausschnitt von Realität ab, eben sind in dem Sinne nicht neutral, unabhängig und in aller Breite alle Realitäten auch kultureller Art erfassend. Das heißt also, wenn wir dann anfangen, die KI zu entwickeln, und das ist ja am Ende eine Optimierungsfunktion, die darauf beruht, über Korrelationen von Begriffen und von Begriffspaaren statistisch zu errechnen, welche Buchstabenkombinationen als nächstes kommen, ist das immer sozusagen auf Basis eines ganz kleinen Ausschnittes der Realität. Ich glaube, das ist die wichtigste Botschaft, um dann auch bewusster und auch sensibler mit den Ergebnissen umzugehen und sie nicht sozusagen als die Wahrheit zu betrachten, weil wir immer oft davon sprechen, dass wenn wir eine Datenbank haben und da alle Daten reinfüttern, dann ist das Single Point of Truth, ja, also die wahre Quelle, das ist es eben nicht.
Absolut. Und vielleicht noch den zweiten Aspekt. Wir wissen auch oft gar nicht, welche Daten drinstecken. Also das ist ja nochmal das andere. Also zum einen ist absolut richtig, was du sagst. Daten sind nicht neutral, sondern zeigen einfach einen gewissen Ausschnitt und zeigen eben auch oft Ungerechtigkeit in der Gesellschaft. Das muss man einfach auch sagen. Aber zusätzlich wissen wir zum Beispiel gerade bei großen Sprachmodellen ja oft nicht, was drinsteckt. Also wir wissen, dass da irgendwie Wikipedia drinsteht, Reddit, dass da irgendwie ganz viele Bücher eingeflossen sind, vermutlich auch urheberrechtsgeschützte Werke und ganz viele andere Inhalte aus dem Internet. Aber auch das wissen wir nicht. Also wir wissen nicht genau, was da drinsteckt. Und das wird ja ein Stück weit auch firmengeheimnismäßig geschützt, dieses Wissen. Also zum einen wissen wir zwar, dass Daten nicht neutral sind und zum anderen wissen wir aber auch gar nicht wirklich, was drin steckt. Weil es ein Stück weit wäre es ja, also ich meine, am Ende sind es auch viel zu viele Daten, um dass uns das wirklich jetzt krass helfen würde. Aber ich finde, es ist der zweite Punkt, der wichtig ist, weil wir das eben nicht wissen und deswegen auch schwerer prüfen können, welcher Bias steckt drin. Also wir können es ein Stück weit testen, aber wir können es nicht von vornherein wissen, weil wir einfach nicht wissen, dass eingeflossen ist. Das ist natürlich was anderes, wenn wir sagen, wir entwickeln jetzt ein KI-System für Kontext XY und wir haben diesen Datensatz, der ist dann auch nicht perfekt. Aber dann wissen wir selbst quasi, was steckt drin. Und bei großen Sprachmodellen wissen wir es nicht wirklich. Und wir wissen auch nicht genau, was ist der Stand, also auf welchem Stand zum Beispiel vom Internet wurde das jetzt trainiert. Es wird ja auch immer wieder aktualisiert.
Jetzt hast du davon gesprochen, dass auch Machtstrukturen reproduziert werden über die künstliche Intelligenz und über die Sprachmodelle. Jetzt denken wir natürlich aufgrund der aktuellen Diskussion sofort an die ganzen Tech-Pros, die dahinter stehen. Aber ich glaube, du meinst nicht nur die, wenn du davon sprichst, dass etablierte Machtstrukturen in einer Gesellschaft oder in Gesellschaften auf dieser Welt über die KI Gefahr laufen, reproduziert zu werden. Kannst du das vielleicht noch mal stärker dekodieren, wen du da genau meinst, wenn du davon sprichst, dass Machtstrukturen sich verbreitern und reproduziert werden und damit auch verfestigt werden?
Ja, klar, wir denken an die Tech-Bros und ich glaube, die sind schon so ein Stück weit die Spitze des Eisbergs oder am Ende auch ein Stück weit plakativ, zeigen sie uns eben, dass das weiße, größtenteils heterosexuelle Männer sind und sehr privilegierte Männer irgendwie, die natürlich schon Riesenmacht in sich vereinen. Wenn ich jetzt an unsere Forschung denke, dann haben wir in Bezug auf Machtstrukturen auf drei Aspekte genauer geachtet, beziehungsweise sind die auch aus unseren Fokusgruppen ein Stück weit entstanden, aus den Diskussionen mit vielen ExpertInnen. Es waren zum einen patriarchale Machtstrukturen, also eben das Thema, was wir schon hatten, sag ich mal, der weiße Mann ist die Norm und hat am Ende auch einfach viel zu sagen. Also auch wenn wir uns jetzt auch in Deutschland anschauen, welche Personen haben Macht, und es sind natürlich nicht nur Personen in Unternehmen, das sind auch Personen in Politik, in Gesellschaft, in Kultur, in der Wissenschaft, dann sind auch das mehrheitlich, muss man einfach sagen, weiße und oft ältere Männer. Und viele Strukturen, viele Entscheidungen funktionieren einfach anhand von diesen Systemen. Also Patriarchat bezeichnet man dann als Struktur, wenn eben ein Stück weit der Mann die Norm ist, wenn aber auch Macht männlich funktioniert und ein Stück weit auch Kontrolle eine große Rolle spielt. Also es ist quasi keine freie Gesellschaft, sondern es ist ein Stück weit, also dieser Patriarch, wie man es auch so schön sagt, übt Kontrolle aus, sage ich jetzt mal. Und das kann natürlich auch, das muss nicht nur im Unternehmenskontext passieren, das kann natürlich auch im familiären oder im häuslichen Kontext passieren. Aber sehr viel Macht ist einfach eher männlich vertreten. Zum Zweiten haben wir uns angeschaut, kapitalistische Strukturen, neoliberal-kapitalistische Strukturen. Zumindest jetzt in Deutschland oder in westlichen Ländern ist der Kapitalismus die aktuelle Wirtschaftsform oder eine besondere Form von Kapitalismus. Und was wir eben hier sehen, auch wenn wir jetzt mit Personen aus Firmen gesprochen haben, ist einfach sehr oft der Profit das absolut Wichtigste hier ist. Und natürlich ein Stück weit auch Kosten sparen, aber dass jetzt zum Beispiel Beweggründe wie eben eher soziale Aspekte darauf achten, wie Diskriminierung funktioniert, ob ein System, welche Daten ich verwende, ob da Bias drin steckt und aber am Ende auch Fragen rund um den ökologischen Fußabdruck, also Nachhaltigkeitsfragen, die bei KI eigentlich auch eine große Rolle spielen müssten, weil KI-Systeme sehr viel Ressourcen verbrauchen, also sehr viel Wasser, sehr viel Energie im Training, quasi keine Rolle spielen. Also es geht eigentlich am Ende fast nur um den Profit. Also auch diese kapitalistischen Entscheidungen oder Machtstrukturen sind sehr wichtig, wenn wir auf KI schauen. Und schließlich haben wir uns noch neokolonialistische Strukturen angeschaut. Und ich glaube, auch die sind absolut wichtig, wenn wir über KI sprechen. Weil was wir aktuell sehr stark sehen, ist, dass sehr häufig diese KI-Systeme zum Beispiel in den USA entwickelt werden. Die werden in den USA, aber auch eigentlich ganz weltweit oder in Europa eingesetzt. Aber wenn wir darauf schauen, wer es hat am Ende mit den Daten hantiert, wer hat hier auch eine ganz wichtige Arbeit geleistet, die am Ende das Fundament am Ende auch von dem ist, wie wir KI-Systeme nutzen können, passiert das sehr häufig im sogenannten globalen Süden. Das passiert in Ländern wie Venezuela, Kenia und vielen mehr. Und dort arbeiten Personen in einem sehr prekären Beschäftigungsverhältnis, sehr häufig FreiberuflerInnen, die auch quasi instant wieder gekündigt werden können. Die wissen oft gar nicht, für was sie quasi arbeiten. Also die haben keine Verständnis davon, in welchem Kontext sie unterwegs sind und für was dieses System entwickelt wird. Und müssen auch eine sehr stupide Arbeit verrichten, die am Ende sehr schlecht bezahlt ist, aber eben eigentlich absolut fundamental wichtig für unsere heutige KI ist. Also so ein ganz klassisches Beispiel ist das Labeling von Bildern. Also quasi damit KI-Systeme auf Bildern Inhalte erkennen können, mussten ganz viele Personen da sitzen und labeln. Das ist ein Auto, das ist vielleicht ein BMW, das ist ein weißes Auto. Also auch natürlich noch Abstufungen davon. Das ist eine Frau, das ist eine Tomate, das ist ein Mann. Und auch hier ist natürlich eine kulturelle Prägung wieder dabei, wenn wir darüber sprechen wollen. Wen identifizieren wir zum Beispiel als Frau oder als Mann? Aber das ist eine Arbeit, die ganz wichtig ist und die aber sehr schlecht bezahlt wird und wenig gesehen wird. Und am Ende, wenn wir darauf schauen, wenn wir das Wort Kontext hatten wir schon öfters benutzt, ich finde das ein sehr wichtiges, weil es am Ende auch sehr häufig so ist, dass eigentlich diese Systeme dann für den Kontext zum Beispiel in Afrika nicht sehr gut passen, weil die Daten eigentlich gar nicht sehr stark diesen afrikanischen Hintergrund haben. Aber am Ende sind die Systeme jetzt dort so günstig, dass die sich eigentlich auch nicht leisten können. Also Konkurrenzprodukte dort zu entwickeln, ist ganz schwierig. Also man spricht von algorithmischer Kolonialisierung. Und ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Also es geht weniger um Individuen, glaube ich, obwohl, wie gesagt, Big Tech Bros das sicherlich eine große Macht in sich vereinen und das schon sehr exemplarisch aufzeigen, wer hier die Macht hat. Aber es geht für mich um größere gesellschaftliche Machtstrukturen, die eben durch KI aber auch sehr stark sichtbar werden.
Ja, vielleicht, Eva, ich glaube, wir haben zwei Punkte aus meiner Sicht. Das eine war das Kulturthema, was eine sehr langfristige und eine starke historische Prägung hat. Und wir haben auch so ein bisschen systemlogisch, wirtschaftssystemlogisch gerade argumentiert, dass sich natürlich, wenn wir sagen, wir haben ein kapitalistisches Wirtschaftssystem, was auf Profit und Wachstum optimiert, das impliziert Machtakkumulation, weil das System sich dadurch erhält. Dass ich würde sogar noch weiter gehen. Ich würde sagen, diese Machtakkumulation impliziert auch Empathielosigkeit, weil Empathie ist ein Störfaktor, wenn du Macht akkumulieren möchtest. Das heißt, das ist schon in der Systemlogik ein Stück weit angelegt. Und wenn wir jetzt sagen, wir wollen Machtstrukturen aufbrechen und da liegt also eine kulturelle Veränderung und damit einhergehend eine Veränderung von Machtstrukturen, da gehst du natürlich wirklich sozusagen in die Systemlogik rein und greifst eigentlich ein System an, was darauf angelegt ist, sich selbst zu erhalten. Also deswegen erfahren wir auch diese reproduzierenden Mechanismen in allen Technologien. KI ist jetzt ein Beispiel, aber ich glaube, das erfahren wir in allen Technologien, auch wie Technologie eingesetzt wird. Die Marktlogik sehr stark an Bedürfnissen orientiert. Was Geld macht, wird auch gemacht. Ja, ob das sexualisierte Gewalt ist oder was auch immer. Also was Geld macht, wird auch gemacht. Aber der Punkt ist ja der, die Diagnose teile ich, aber die Frage, die ich mir immer so stelle, und wir haben es ja selber auch erlebt in anderen Kontexten, ist, was kann man tun? Dadurch, dass sich so ein System eben immer selber irgendwie erhält und das so auch so ein Paradigmenwechsel ist. Ne? Du kannst natürlich hier und da so kleine Herde schaffen, kleine Inseln schaffen. Du kannst dich entscheiden. Ich zum Beispiel bin nicht auf Instagram, ich bin nicht auf TikTok, ich bin auch nicht auf Facebook. Das Einzige, was ich mache, ist LinkedIn, weil das so ein bisschen Business-Flavor hat. Es gibt jetzt aber auch eine europäische Variante. Also du kannst dich entscheiden, wo spielst du mit, wo spielst du nicht mit. Der Punkt ist ja auch aber eher, dass wir sozusagen Monopolbildungen haben durch diese Machtakkumulation. Also wir haben Amazon, wir haben LinkedIn, hast du auch genannt, TikTok, whatever. Das heißt, du hast ja keine Alternativen. Das verstärkt sich immer mehr. Und deswegen frage ich mich immer so, wie kommen wir aus dieser Falle raus?
Und ist es damit getan, dass mehr Frauen in IT gehen, dass mehr Frauen Programmiererinnen werden? Weil das ist ja auch immer so eine zentrale Forderung. Aber auch da glaube ich, das alleine ist, wenn überhaupt, nur ein Baustein, aber kann auch nicht die Lösung sein.
Nee, ich fand es jetzt auch sehr spannende Reflexionen. Genau, ich würde auch sagen, Kapitalismus basiert am Ende auf Ungleichheit und Ausbeutung. Also ich hoffe, das vielleicht nochmal die Wörter, also ich glaube am Ende, und Unterdrückung, das gehört dazu. Das ist irgendwie Teil des Systems, wenn man Macht und Geld akkumuliert. Was können wir tun? Also ich glaube, auf verschiedenen Ebenen ansetzen. Also ich glaube, eine ganz wichtige Ebene ist am Ende auch politisch, muss politisch gefordert werden. Also ich denke, wir kommen nicht wirklich um Regulierung herum. Und das ist natürlich an ganz verschiedenen Aspekten der Fall. Und also ich wünsche mir auch mehr Frauen in der IT, mehr Frauen in der KI. Das ist sicherlich auch ein, also ich glaube schon, dass ein Teil der Lösung auch am Ende ist, mehr Partizipation, mehr Diversity dort, aber sicherlich auch nicht nur Frauen. Aber ich glaube, dadurch, dass es eben so große Logiken sind, dadurch, dass das Systeme sind, die wir ändern müssen, sehe ich auf jeden Fall auch die Politik hier in der Verantwortung. Und ich finde es immer interessant, dass sehr oft damit argumentiert wird, Regulatorik sei schlecht für Innovationen und am Ende dürfen wir das nicht tun, wir werden abgehängt. Ich finde es eine spannende Perspektive. Natürlich kann am Ende, also Bürokratie nur zu schaffen, ist am Ende sicherlich für niemanden gut. Ich glaube, das ist eigentlich auch selten das Ziel. Aber ich finde, wir sehen ganz deutlich, es gibt so viele Beispiele von KI-Systemen, die eben manipulativ sind, die abhängig machen, die am Ende, wenn ich jetzt auch an Social Media denke, werden unsere Daten verwendet. Also ich meine, wir können die kostenlos nutzen, die Systeme, unsere Daten werden verwendet. Am Ende wird damit jetzt wieder KI trainiert und die haben halt ein riesiges Monopol an Daten. Ich finde, wir sehen, dass es nicht geht ohne Regulierung. Und am Ende verstehe ich auch eine Demokratie so, dass es eben gewisse Rahmen gibt, die regulatorisch geschaffen werden müssen, innerhalb von denen wir agieren. Und die gibt es ja auch in anderen Bereichen. Also sehe ich hier einen wichtigen Punkt. Ich meine, jetzt haben wir eine KI-Regulierung auf EU-Ebene, die jetzt aber ein Stück weit wieder angepasst und ein Stück weit abgeschwächt werden soll. Wir werden sehen, wie viel die am Ende bringt, würde ich sagen. Aber im Grundsatz würde ich sagen, ist das ein wichtiger Schritt, den wir brauchen von der Politik. Nun haben wir aber aktuell auch nicht unbedingt die progressivsten Regierungen. Und also ich würde sagen, wir brauchen das alles. Ich sehe jetzt aber aktuell auch nicht, ich habe jetzt nicht die große Hoffnung, dass wir ja da sehr große Regulierungsfortschritte sehen. Die müssen ja auch umgesetzt werden. Also am Ende, wenn wir das nicht sehen, dann glaube ich, ist ein Problem. Du möchtest was sagen, Michael?
Ja, genau. Kannst du mal sagen, wenn du über Regulierung sprichst, was wären Regulierungsansätze für dich, die wirklich eine Wirksamkeit hätten im Sinne von mehr Gerechtigkeit? Weil man wird ja argumentiert oder dagegen argumentiert, desto mehr wir regulieren, desto mehr schränken wir Freiheit ein. Ich habe es aber verstanden, dass wir so viele Ungerechtigkeiten schon produziert haben, dass eigentlich eine Regulierung genau das machen würde. Sie würde nämlich viel mehr Freiheit, vor allem viel mehr Gleichheit oder auch Gerechtigkeit für viele heute benachteiligte Gruppen überhaupt erst ermöglichen. Hast du 2, 3 Ansätze, wo du sagst, da wäre eine Regulierung sinnvoll und so sähe sie auch aus?
Ich bin keine Juristin, aber ja, ein paar Einschätzungen kann ich sicher geben. Also wenn wir jetzt zum Beispiel auf die KI-Regulierung schauen, dann ist die risikobasiert geschrieben, was ich grundsätzlich ganz gut finde. Also es wird sich angeschaut, in welchem Kontext wird oder welchen Anwendungsfall wird ein KI-System eingesetzt und dann wird auf das Risiko geschaut und es wird quasi betrachtet, okay, dass diese Risiken möchten wir nicht eingehen, die sind zu hoch für uns. Das sind dann Dinge wie Social Scoring, die schließen wir aus, die verbieten wir in der EU und dann gibt es Hochrisiko-KI-Systeme, die irgendwie wie Recruiting, wie Kreditvergabe, wenn über Menschen entschieden wird und deren Leben, da gibt es hohe Anforderungen. Was zum Beispiel bisher wenig reguliert worden ist und da hat jetzt die EU ja aber auch eine Entscheidung getroffen in Bezug auf Deepfakes, also wir hatten jetzt ja auch gerade schon sexualisierte Gewalt und KI und hier wurde jetzt an sich beschlossen, dass es solche Funktionalitäten nicht mehr geben darf, ja, also dass KI-Anbieter solche Funktionalitäten nicht mehr anbieten dürfen, dass wir eben einfach ein Foto hochladen können und sagen, können Sie diese Person aus oder stellen Sie in einem pornografischen Kontext dar. Und ich würde sagen, das ist am Ende schon das Richtige. Ich bin trotzdem auch dabei, sicherlich wird es weiter Anbieter geben, die das tun, weil es gibt überall Missachtung von Regulierung und es gibt überall Schwarzmärkte und sonst was alles. Aber ich glaube, grundsätzlich da anzusetzen bei den Anbietern und die einzuschränken und die zu verpflichten, dass das nicht gehen darf, ich denke, das ist ein richtiger Schritt. Und das ist jetzt am Ende ja nicht die KI-Regulierung, sondern das ist ein weiterer Schritt, der eben einen speziellen Fall anschaut, wenn es darum geht, dass insbesondere eben Frauen von sexualisierter Gewalt betroffen sind durch KI-Systeme. Ich denke, das ist sicherlich hilfreich. Was ich bisher eigentlich gar nicht wahrnehme, dass wir das intersektional betrachten. Also wir sehen eben, dass eigentlich, und das ist keine neue Betrachtungsweise, dass eben ich zum Beispiel als weiße Frau anders betroffen bin von Ungerechtigkeiten, aber auch von KI-Systemen als eine Person, die von Mehrfachdiskriminierung betroffen ist. Und das ist was, was für mich eigentlich noch viel zu kurz kommt. Also es wird oft darauf geschaut, Gender, es wird teilweise auf Race geschaut, vielleicht noch, naja, meistens sind es tatsächlich die einzigen Faktoren, würde ich sagen. Ich meine, wenn ich jetzt auf das allgemeine Gleichstellungsgesetz in Deutschland schaue, dann sind da noch andere Faktoren, aber es wird nicht auf die Überschneidung dieser Punkte geachtet. Und ich glaube, das ist was, was ich sehr entscheidend finde. Es ist nicht das Gleiche, als Frau diskriminiert zu werden und als Woman of Color diskriminiert zu werden, dann vielleicht noch eine muslimische Woman of Color und so weiter. Und ich glaube, das ist was, was ich sehr gerne mehr sehen würde, was bisher fehlt. Was ich zusätzlich relevant finde, ich meine, das muss nicht durch Regulierung passieren, das könnte auch durch finanzielle Anreize zum Beispiel passieren, ist der Punkt, auf positive Anreize zu setzen. Also zu sagen, okay, wir unterstützen zum Beispiel gerade KI-Entwicklungen oder KI-Projekte auch durch zum Beispiel Fördermittel, die sich eben solchen Problemen widmen und sagen, okay, wir wollen jetzt KI-Systeme entwickeln, die zum Beispiel nicht nur Medizin effizienter gestalten, sondern am Ende eben dafür da sind, dass wir zum Beispiel marginalisierten Gruppen wie Frauen helfen, dass hier dieser Gender Health Gap geschlossen wird, ja, dass Frauen genauso gut behandelt werden wie Männer am Ende in der Medizin. Also ich glaube, das ist noch ein Ansatz, der sicherlich ein Stück weit auch regulatorisch betrachtet werden könnte, aber der vielleicht insbesondere auch für finanzielle Anreize gesetzt werden könnte. Mit das Wichtigste ist am Ende, dass eben solche Regulierungen umgesetzt werden. Und das ist das Entscheidende. Also das eine ist, was da drin steht, das andere ist, was passiert, wenn diese Grenzen überschritten werden. Und ich glaube, hier sind wir auch oft einfach noch zu wenig streng.
Aber ist das nicht auch wirklich eine Art David-gegen-Goliath-Spiel?
Ne? Ich habe auch gerade überlegt, ja.
Also dieses, wir haben jetzt festgestellt, in der aktuellen Wirtschaftslogik ist eigentlich Gerechtigkeit ist kein zu verfolgendes Prinzip. Es ist auch nicht wirklich gewollt, weil es eigentlich gegen die Systemlogik ist. Also das ist natürlich wirklich ein David-gegen-Goliath-Spiel. Ne?
Ja, und vor allem, wenn du dann überlegst, wie lange diese Gerichtsprozesse dauern, Jahre, oder auch Jahrzehnte und dass in der Zeit diejenigen, die dann diese Systeme zur Verfügung stellen, einfach so weitermachen können. Es ist ja nicht so wie so eine einstweilige Verfügung, dass du dann erstmal aufhören musst, bis der Fall dann in einer Hauptverhandlung geklärt ist, sondern die machen einfach weiter in der Zeit, bis man dann irgendwann ein gerichtsfestes Urteil hat. Also da stelle ich mir auch die Frage, wie viel Kontrollorgan muss man eigentlich aufbauen, um dieser Ungleichheit der Ressourcen und der Möglichkeiten, wenn man als staatliche Institution gegen diese Monopolisten antreten möchte, weil es sind ja wirklich nur wenige, die in der Lage sind, überhaupt Sprachmodelle entwickeln zu können. Es kostet sehr, sehr viel Geld, kostet mehrere hundert Millionen Euro, um so ein Sprachmodell zu entwickeln. Das können ja nicht viele. Und das frage ich mich auch jedes Mal, weil das ist ja eines der Totschlagargumente umgekehrt. Gell? Da wird dann gesagt, wenn wir Regulierung haben, dann brauchen wir sehr viel Kontrolle, dann sind wir wieder in der Bürokratiediskussion, die uns ja dann wieder so hemmt.
Auch
dann
Innovation hemmt, ne? Das ist ja immer der Kritikpunkt.
Und dann wird es gelassen. Aber das ist ja auch nicht die Lösung.
Also wir haben mit europäischen Firmen gesprochen, mit großen europäischen Firmen, eben auch gerade über das Thema KI-Regulierung. Wir hatten das unter dem Kontext KI-Governance gemacht. Was tut ein Unternehmen am Ende? Welche Regeln gibt es ein Unternehmen, um zum einen compliant zu sein, also sich an Gesetze zu halten, aber zum anderen auch, was tut es aus sich heraus? Zum Beispiel haben viele irgendwelche ethischen Standards für KI definiert oder haben sonstige Werte im Unternehmen, die sie irgendwie umsetzen möchten. Und das am Ende ist irgendein Governance-Rahmen. Das sind eben verschiedene, es können technische Tools sein, das sind irgendwie Vorschriften, aber auch ein Stück weit Verhaltensweisen, die ein Unternehmen hat. Und da haben wir uns quasi angeschaut oder auch Unternehmen eben gefragt, wie sehen sie diese KI-Regulierung? Und das haben wir vorher gemacht und aber auch jetzt nachher. Und ich muss tatsächlich sagen, dass einige Unternehmen da schon wirklich weit waren. Also einige hatten auch gesagt, sie waren mit involviert in dem KI-Regulierungsprozess. Da waren ja wirklich auch viele Unternehmen dabei. Da waren auch teilweise US-amerikanische Unternehmen dabei. Und es war interessant zu sehen, dass die Unternehmen, die hier schon recht weit fortgeschritten waren, also die zum einen schon viel KI-Governance hatten, zum anderen aber sich auch hier Ziele gesetzt hatten in Bezug auf, sie hatten es vielleicht Responsible oder Trustworthy AI genannt, die haben gesagt, wir machen das eh schon. Und die anderen sollen es auch machen. Die haben gesagt, das ist dann Level Playing Field. Also alle haben dann die gleichen Anforderungen und wir machen aktuell schon mehr. Und das kostet natürlich auch Geld, das ist Aufwand. Und wir wollen eigentlich den Markt dahin anheben, dass das alle tun müssen. Also deswegen dieses Innovationsthema verstehe ich ein Stück weit. Ist, denke ich, am Ende die Frage, wie ist die Regulierung, wie ist sie aufgebaut, wie wird sie umgesetzt, ja. Aber tatsächlich waren da auch einige positive Stimmen dabei. Die es am Ende nicht so gut fanden, waren die, die sich auch noch am wenigsten damit beschäftigt hatten und am wenigsten weit waren in Bezug auf KI und in KI-Governance. Nach der Regulierungseinführung haben tatsächlich die meisten auch persönlich argumentiert und gesagt, wir sind auch BürgerInnen, wir wollen, dass KI nicht diskriminiert und wir wollen, dass auch Unternehmen das tun. Und sie haben gemeint, im Grundsatz finden sie auch den Ansatz von der KI-Regulierung ganz gut. Es kommt halt am Ende darauf an, wie sie eingesetzt wird. Deswegen würde ich sagen, kann ich jetzt von dieser Perspektive her, von den Personen oder von den Institutionen, mit denen wir gesprochen haben, das nicht wirklich bestätigen. Die waren eher positiver Natur in diesem Bezug. Dieses Thema David gegen Goliath. Also wenn ich jetzt mit Unternehmen spreche, dann argumentiere ich jetzt meistens nicht mit der Regulierung. Ein Stück weit wird es natürlich, die müssen jetzt meistens KI-Governance irgendwie machen, die müssen jetzt irgendwie anschauen, welche Daten nutzen sie und wo kommt das alles her, was tun sie. Die müssen jetzt auch ihre Belegschaft schulen. Was ich sehr wichtig finde, ist dieses Warum. Weil am Ende rede ich jetzt von Gerechtigkeit, aber was Firmen wollen, wenn sie KI einsetzen, ist, sie wollen nicht nur effizienter werden, sie wollen am Ende auch eigentlich bessere Entscheidungen treffen. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Hebel, weil am Ende bessere Entscheidungen meistens auch gerechter sind. Also es geht nicht darum, im Recruiting nur Personen auszuwählen, die wir bisher eingestellt haben, die vielleicht gar nicht die richtigen waren. Es geht in der Kreditvergabe nicht darum, dass wir Personen aussortieren, weil sie eine gewisse Postleitzahl haben, aber eigentlich den Kredit perfekt zurückzahlen würden. Und dass wir das tun anhand von bisheren menschlichen Fehleinschätzungen auch. Also am Ende sind das ja alles menschliche Einschätzungen, die sind nicht unbedingt richtig. Und ich glaube, deswegen die Frage zu stellen, und das ist am Ende eine Business-Entscheidung, und die ist, also die müssen sich Unternehmen meines Erachtens stellen und tun sie zu wenig. Wie können sie ihre Prozesse verbessern? Und zwar auch mit KI. Und das heißt für mich auch gerechter. Also, und wir treffen mit KI ganz viele Entscheidungen über Menschen. Ich meine, die negative Sicht darauf sind Image-Schäden, die jetzt nicht nur entstehen, wenn wir selbst ein Sprachmodell bauen und es dann sagt, dass Hitler eine gute Lösung wäre oder so, oder dass irgendwie People of Color als Gorillas irgendwie auf Bildern erkennt. Das ist ein Image-Schaden. Und ein Image-Schaden ist auch, wenn ich KI einsetze als Nutzerin in einem Unternehmen und ich bewerbe ein Event zum Beispiel jetzt, Es hatte mir jemand geschickt, das Bild. Die hatten, das war von irgendeinem Gründerzentrum oder so, die wollten ein Event für, ich denke, GründerInnen veranstalten, aber sie hatten jetzt ein Bild hergenommen, was KI-generiert war mit nur weißen Männern, um dieses Event zu bewerben. Und am Ende gab es auch da dann sehr viel Kritik, ja. Also am Ende geht es auch darum, wie nutzen wir dieses KI-System und was tun wir mit den Ergebnissen. Und hier, glaube ich, hat das erstmal eine riesen Chance, dass wir eben solche Bilder sehen und am Ende besten reflektieren und uns fragen, warum sind hier nur weiße Männer abgebildet? Habe ich bisher vielleicht auch nur weiße Männer eingeladen? Aber eben auch hier wirklich die Frage zu stellen, wie können wir eben das nutzen, um was zu verbessern, um was zu verändern? Und deswegen glaube ich, es ist jetzt nicht nur David gegen Goliath. Sicherlich wird nicht jedes Unternehmen und sicherlich nicht Meta und Google jetzt KI feministisch entwickeln. Das glaube ich nicht. Das müsste regulatorisch eingefordert werden und das passiert nicht. Also werden sie nicht tun. Aber wenn wir gerade im deutschen Kontext unterwegs sind, dann sollten sich Unternehmen fragen, kann ich mit KI Prozesse verbessern? Und das heißt meistens nicht diskriminieren.
Das ist schon richtig, weil unserer Erfahrung nach wird ja momentan am meisten darüber diskutiert, dass die KI Synergien schafft und Optimierungen schafft im eigenen Haus. Also heißt Prozessoptimierung vor allem, um Kosten zu senken. In zweiter Hinsicht dann wird auch geguckt, wie man damit neue digitale Wertschöpfung erzielen kann, neue Umsatz- und Geschäftsfelder aufmachen kann. Das heißt also, wenn ich richtig verstehe, plädierst du ja schon dafür, im Designprozess, im Gestaltungsprozess eines neuen Produktes oder auch eines verbesserten oder automatisierten Prozesses diese Aspekte von, für wen ist das Produkt, für wen ist dieser Prozess, welche Personen sind eigentlich daran beteiligt, welche sind davon betroffen, das alles schon mitzudenken und auch in den Entwicklungsprozess, in den Produktprozess, Entwicklungsprozess mit einzubeziehen.
Absolut. Und da gibt es Beispiele, die sind am Ende schon ein Stück weit amüsant. Also so Health Tracker zum Beispiel, als der von Apple auf den, das Apple Health Kit, glaube ich, heißt, auf den Markt gekommen ist, da hat, ich glaube, damals der CIO gesagt, das sind jetzt alle relevanten und interessanten Gesundheitsinformationen drin. Was überhaupt nicht drin war, war irgendwelche Informationen zur Menstruation. Und jetzt sind das für viele Personen schon sehr interessante Informationen zur Gesundheit. Am Ende ist das Produkt besser geworden und hat für viel mehr Personen auch interessante Informationen gebracht. Ja, und am Ende können wir jetzt uns fragen, okay, ist das nicht priorisiert worden oder haben sie es vergessen? I don't know. Aber am Ende ist das ein besseres Produkt, was für mehr Personen gut passt, wenn es das gibt. Ein anderes Beispiel sind diese Systeme wie Alexa, Spracherkennung, die einfach mit männlichen Stimmen besser funktioniert als mit weiblichen. Das ist einfach nicht gut. Also es ist einfach kein gutes Produkt. Oder ich meine, ganz klassisch ist auch, also Türen, die automatisch öffnen oder schließen oder auch Handseifenspender, die bei schwarzer Haut nicht funktionieren. Also am Ende ist es einfach kein gutes Produkt. Das ist auch sehr ungerecht, aber es ist in ganz vielen Kontexten einfach auch nicht einsetzbar. Also wenn ich jetzt daran denke, dass eine Person vielleicht bei einem Notfall das Gebäude verlassen muss und sie kommt nicht raus, weil sie schwarze Hautfarbe hat, ist das ein sehr großes sicherheitsrelevantes Problem. Ja, also deswegen ist das, wie gesagt, würde ich sagen, nicht nur nice to have, sondern ich glaube, man hat einfach viele Personen vergessen in solchen Strukturen. Also ähnlich wie in der Medizin, wenn man halt annimmt, der weiße Mann ist die Norm und wir müssen nicht genauer hinschauen, dann passt das eben für den weißen Mann statistisch gesehen ganz gut, wahrscheinlich auch nicht für jeden perfekt, aber am Ende ist es nicht für alle gut. Und ich glaube, das ist was, natürlich müssen wir im Design darauf achten, wie können wir das tun, können wir Personen irgendwie partizipieren lassen, welches Wissen brauche ich vielleicht in so einem Prozess, aber es geht uns eigentlich darum, und das ist sicherlich auch den meisten Unternehmen, ja, die wollen Profit machen, aber sie wollen in der Regel auch gute Produkte rausbringen und sie wollen im Regelfall auch nicht diskriminieren. Das ist eigentlich nicht das Ziel, sondern sie wissen es vielleicht einfach nicht besser.
Interessant ist nur, wir machen ja momentan auch sehr viel KI-Trainings, also wir machen Technologie und Wissensvermittlung in der Anwendung und in der Nutzung von KI in Firmen, bei Führungskräften etc. Ob jetzt in der Verwaltung oder in der Unternehmung, ganz gleich. Aber da geht es eigentlich immer um andere Aspekte. Es geht nie um diese Aspekte, die wir jetzt hier in dem Podcast besprechen. Es geht immer darum, wie prompte ich richtig, wie ist der Datensatz, wie ist diese Blackbox, wie funktioniert eigentlich sozusagen dann der Output aufgrund von eben Korrelation und Optimierungsfunktion. Dann übt man an bestimmten Use Cases, die meistens dann von den Firmen eingebracht werden. Und das sind in der Regel auch alles Use Cases, wo es darum geht, die Arbeit und das eigene Arbeitsumfeld zu ertüchtigen, zu erleichtern, Texte zu schreiben, Bilder zu entwickeln, Konzepte zu schreiben, Protokolle zu machen, Meeting-Protokolle zusammenzufassen und so weiter und so fort. Aber die Auswirkungen der künstlichen Intelligenz, das ist vielleicht mal so am Rande mal ein kurzes Thema, aber es ist eigentlich gar nicht ausreichend in der Bildungsarbeit, in der Fortbildungsarbeit momentan berücksichtigt, oder wie seht ihr das?
Ja, also ich glaube, der Punkt, den ich jetzt spannend finde, ist eigentlich der, wir haben jetzt hier die Argumentation aufgemacht, dass das ein ökonomisches Argument ist, dass wir gesagt haben, wenn du das mit einbeziehst in die Gestaltung deiner Produkte, deiner Geschäftsmodelle, dann adressierst du einen Markt, der vielleicht von anderen so gar nicht in der Form adressiert wird. Das heißt, du gehst in eine gewisse Nische rein, du bedienst gewisse Bedürfnisse, die andere eben nicht bedienen. Das ist eigentlich ein Wettbewerbsvorteil oder eine Nische, in die du reingehst, in die du deine Produkte anders gestaltest. Das Argument ist sozusagen logisch interessant, aber die Nachweise fehlen so ein bisschen, ne? Also die Frage kommt ja dann immer, wenn du als Berater oder als Advisor reingehst, zeig mir doch mal, wo das schon gemacht wurde, wo das im Prinzip ein Erfolgsrezept war. Also ich finde grundsätzlich den Gedanken interessant. Genauso kann man neben dieser eher sozialen Gerechtigkeitsdimension auch noch die ökologische Dimension mit reinbringen. Man kann ja sagen, bau doch eine Organisationsform, bau doch Geschäftsmodelle, die tragfähig sind. Weil was wir momentan machen mit unserer Wirtschaftslogik, wir sägen ja den Ast ab, buchstäblich, auf dem unsere Wirtschaft steht. Und das ist für mich eigentlich die Argumentation, dass wir sagen, wir brauchen eine Wirtschaftslogik und Organisationen, die in der Form wirtschaften, dass sie ökonomisch tragfähig sind. Und das bedeutet, dass sie ökologische und soziale Aspekte mit einbeziehen. Die Implikationen wären daraus mehr Gerechtigkeit, wir würden Wohlstand fördern, Wohlstand würde wieder zurückfließen in die Wirtschaft. Das heißt, das ist ein tragfähiges, dynamisches System. Der Punkt ist aber in der Tat, man muss Unternehmer erreichen, Unternehmerinnen erreichen, die das für sich erkennen. Die gibt es ja auch in Deutschland. Wie gesagt, ein prominentes Beispiel, was mir so einfällt, weil ich da gerade auch ein bisschen in Kontakt war, ist Edding zum Beispiel, ne? Die gesagt haben, wir verändern uns von einer For-Profit zu einer Profit-For-Organisation, ne? Die wirklich dieses regenerative Wirtschaftsmodell für sich auch erkannt haben. Das heißt, eigentlich müsste man dann sagen, wir müssen Unternehmerinnen und Unternehmer erreichen, die sich vielleicht auch solidarisieren, das für sich erkennen, auch als Zukunftsperspektive und als zukunftsfähiges Wirtschaftsmodell für ihre Organisationen und sagen, wir arbeiten gemeinsam daran. Und vielleicht der Staat idealerweise, der zum Beispiel mit Förderlogiken darauf antwortet und sagt, wir investieren in diese Unternehmen. Wir bauen Fördersysteme, Förderlogiken, die auch diese Dinge adressiert, weil wir daran glauben, dass das für uns in Deutschland, Europa kann man eigentlich sagen, eine wirtschaftliche Tragfähigkeit erzeugt. Also diese Argumentationskette finde ich interessant. Der Punkt ist, wie gesagt, oder das Problem ist immer noch, dass man immer nach Beweisen fragt. Und das Problem an der Innovation ist halt, sage ich immer, dass man es eben nicht noch schon 100-mal gemacht hat. Man muss ein Stück weit auch an diese Dinge irgendwo in der Perspektive, glaube ich, glauben und diese Zusammenhänge verstehen und sagen, ja, wie diese Unternehmen wie Edding zum Beispiel sagen, ja, das ist unsere Zukunft und wir machen das jetzt.
Es ist aber interessant, dass immer die Dinge, die nachhaltiger sind, die gerechter sind, die inklusiver sind, dass die unter so einem Rechtfertigungszwang stehen. Die müssen beweisen, dass sie erfolgreich sind. Wir wissen von sehr vielen nachhaltig wirtschaftenden Unternehmen, dass die sehr profitabel sind. Aber die haben die Nachweispflicht zu erfüllen. Und diejenigen, die so wirtschaften wie aktuell mit all den zerstörerischen und sozialen Folgeschäden, die haben diesen Nachweis nicht zu erbringen. Das ist doch irgendwie irre, oder?
Ja, weil sie gegen sozusagen die etablierte Wirtschaftslogik argumentieren. Ich war jetzt gerade auf dem Ludwig-Erhard-Forum, Ludwig-Erhard-Gipfel am Tegernsee da. Da sieht man das, wie diese Paradigmen sich einfach manifestieren. Das sind auch eingeschliffene Perspektiven, die als Wahrheiten gelten. Und nichts ist schwerer, als diese Paradigmen zu ändern. Und entweder Unternehmen entscheiden sich, das zu tun für ihre Unternehmen oder für ihre Organisation und glauben daran und machen das. Und dann musst du als Unternehmer sagen, so, jetzt, ich gehe in die Richtung, weil ich sehe meine Zukunft darin. Aber das sozusagen auf einer systemischen Perspektive zu adressieren. Da wirst du immer, weil das einfach ein David-gegen-Goliath-Game ist, glaube ich, da wirst du immer verlieren.
Und ist es dann eine Frage von mehr Bildung oder einer anderen Form von Bildung, um diese Sensibilisierung zu bekommen, zu erreichen, gerade unter Männern?
Ich glaube, es ist ein Stück weit auch immer eine Systemkritik, die geübt wird. Wenn ich als Unternehmerin sage, ich möchte mein Unternehmen ganz anders aufstellen, dann empfinden es auch viele andere als Kritik an ihrer eigenen Art und Weise zu wirtschaften oder ihr Unternehmen zu führen. Und ich glaube, deswegen entsteht auch ein Stück weit dieser Rechtfertigungsdruck. Also ich finde das ein bisschen ähnlich, wie wenn ich sage, ich ernähre mich vegetarisch und sehr häufig muss ich mich auch dafür rechtfertigen. Oder mir wird dann versucht, irgendwie beizubringen, dass Soja auch schlecht wäre und so weiter. Also auch das wird ja selten einfach hingenommen. Oder wenn eine Person sich vegan ernährt, das ist ja selten einfach eine Tatsache, die stehen bleibt, sondern das wird, ich finde, wenn man in den letzten Jahren geschaut hat, ist es oft etwas, was eher negativ betrachtet wird. Und ich glaube, es liegt daran, dass sich viele Personen so ein bisschen auf den Schlips getreten fühlen. Also so ein bisschen Kritik an ihrem eigenen Konsumverhalten, denke ich, die damit eine Rolle spielt. Genau, und dann sind diese Personen im Rechtfertigungsdruck, die eigentlich das ein Stück weit eigentlich besser tun. Bildung ist sicherlich ein wichtiger Aspekt, aber ich glaube, eigentlich würde ich sagen, steht eher im Vordergrund eine gewisse Offenheit. Also ich glaube auch, was gerade gesagt worden ist, dass es am Ende halt auch feministische Perspektiven finden nicht überall Anklang und am Ende muss eine gewisse Offenheit und Haltung, hatten wir auch schon als Wort, einfach da sein, als Grundlage, die das eben möglich macht. Und wenn die nicht da ist, dann werden auch solche Botschaften dort, glaube ich, wenig fruchten. Also ich denke deswegen, es wurde ja auch oft gefragt, muss das Wort feministisch sein, sei das nicht viel zu provokant und nicht anschlussfähig genug. Ich finde es eher offen und ein Stück weit sortiert es auch aus. Also es sortiert, also Personen oder Organisationen, die das Wort Feminismus ganz schlimm finden, die laden mich dann auch nicht ein für einen Vortrag oder wollen irgendwie mit uns zusammenarbeiten, weil am Ende sagen sie, okay, damit identifizieren wir uns nicht. Jetzt kann man sagen, okay, dann kriegen die auch keine Bildung von mir aus, aber ich kann nicht alle erreichen und am Ende finde ich es wichtiger, ein Stück weit auszusortieren. Ich rede bei Veranstaltungen auch oft mit Personen, die VorständInnen sind oder die auch, also Vorstände, die ja irgendwie dann vielleicht so ein Event mit unterstützen, die da vielleicht irgendwie GeldgeberInnen sind, Sponsor, und die da auch oft tatsächlich offen sind, aber ich finde auch oft gar nicht so das Bewusstsein hatten, dass sie da so einen großen Einfluss drauf nehmen. Also ich glaube auch sehr häufig ist das Verständnis so ein Stück weit, KI wird irgendwie in IT-Bereichen entwickelt, dort entscheiden Personen und eigentlich ist das keine Managementaufgabe. Und ich glaube, das ist auch ein großer Irrglaube und ein großer Fehler. Also, was ich meine Arbeit auch verstehe, ist ein Stück weit schon Bildungsarbeit, Aufklärungsarbeit darüber, dass wir eben auch gerade das Management hier brauchen zum Umdenken. Und natürlich wäre die Zukunftsvision, die langfristige Version, dass wir ein ganz anderes Wirtschaften haben, absolut. Und es ist toll, dass das Unternehmen tun, aber viele tun es nicht. Und wir müssen natürlich auch die erreichen. Und ich glaube, einen gewissen Anstoß zu setzen, schaffe ich sehr häufig mit Beispielen. Also einfach negative Beispiele von KI-Systemen. Und da hat bisher noch niemand gesagt, ja, so will ich das aber haben. Ich finde das in Ordnung, ja. Also, und ich glaube, das regt einfach zum Nachdenken an. Wo nutzen wir solche Systeme? Wo gibt's Ungerechtigkeiten? Was für Daten nutzen wir? Und ich glaube, damit ist schon ganz viel erreicht. Also damit, ich glaube nicht, dass ich jetzt dahin gehe und danach sieht die Welt bei denen ganz anders aus. Die werden auch nicht plötzlich denken, wir brauchen keinen Profit mehr. Also das ist natürlich auch, jede Firma braucht irgendwie Profit. Die werden deswegen nicht gleich komplett umdenken. Aber ich glaube, solche Denkanstöße zu setzen. Hey, als Management habe ich da eine große Verantwortung und meine Entscheidungen spielen eine große Rolle, auch wenn es um technische Systeme geht, dann bin ich schon eigentlich zufrieden, wenn ich das setzen konnte. Ja, also deswegen sicherlich irgendwie Bildung. Ich glaube nicht, dass ich da jetzt die ganze Welt verändern werde, aber wie gesagt, diese Denkanstöße sind, glaube ich, wichtig. Und vielleicht noch ein Aspekt, wenn wir jetzt auch gerade an generative KI denken, dann finde ich, ist auch hier so ein bisschen der Zugang zu diesen Systemen sehr relevant. Was ich da gerade sehe, ist, dass viele große Unternehmen zum Beispiel jetzt nicht Pro-Lizenzen für jede Person einkaufen, in Klammern vielleicht auch können, weil sie sagen, das ist viel zu teuer und dann gibt's halt Basislizenzen und Pro-Lizenzen. Und wer bekommt Pro-Lizenzen? Das sind dann Führungskräfte, das sind Personen, die dafür sich ein Stück weit wieder Business Case aufmachen müssen und sagen müssen, naja, wenn ich diesen Pro-Lizenz bekomme, dann werde ich XY% effizienter, was auch ehrlich gesagt sehr schwierig zu betiteln ist, aber die müssen sich selbst ein Stück weit dafür bewerben. Und auch das ist am Ende ein Thema, was meines Erachtens ein Management-Thema ist, weil wir wissen, Frauen nutzen generative KI grundsätzlich weniger, auch ältere Menschen zum Beispiel nutzen diese Systeme weniger, haben teilweise mehr Angst oder sehen eben mehr das Problem mit Bias, sehen größere Probleme in Bezug auf ökologischen Fußabdruck, aber nutzen diese Systeme weniger. Und wir können auch davon ausgehen, dass diese Personen weniger wahrscheinlich für sich eintreten und es einfordern, so eine Lizenz zu bekommen. Also auch das, finde ich, ist wieder ein Management-Thema am Ende. Wie verteile ich Zugang zu solchen Systemen? Ja, weil auch am Ende das natürlich unsere Arbeitsproduktivität sehr stark verändern kann. Also ich finde, es ein vielschichtiges Thema und ich glaube, es ist auch sehr gefährlich, dass wir sagen, Diversity und Gerechtigkeit muss Business Case sein. Ich versuche eher damit zu argumentieren, wir wollen eigentlich alle was verbessern. Und das muss nicht gleich viel mehr Profit bringen. Aber wir wollen doch Systeme nutzen. Also wir wollen alle besser werden in dem, was wir tun. Und das hat vielleicht dann auch einen Profit. Also eigentlich möchte ich jetzt nicht sagen, ihr verdient alle mehr Geld, wenn ihr feministisch denkt. Das, glaube ich, wäre nicht wirklich feministisch. Ja.
Zum Abschluss möchte ich trotzdem die Ebene Gesellschaft nicht ganz außen vor lassen. Du hast ja selber auch sehr stark daran gearbeitet, Communities aufzubauen. Du sagst nicht gesellschaftliche Bewegung, aber doch immerhin Communities, die in der Gesellschaft eine Breite bekommen, um auch Wirkung zu entfachen. Wo siehst du da die Zivilgesellschaft? Wo siehst du uns als Bürgerinnen und Bürger in der Verantwortung? Weil wir haben jetzt über die Verantwortung der Wissenschaft gesprochen, wir haben über die der Unternehmerinnen gesprochen, die der Politik und der Hersteller natürlich. Wo ist die Verantwortung der Bürgerinnen und Bürger, eine KI-Gesellschaft gerechter zu gestalten und auch Einfluss zu nehmen, Forderungen zu erheben, zu sagen, wir wollen keine toxisch wirkende KI haben, wir wollen nicht in diesem Kontext beeinflusst werden, manipuliert werden, wir wollen gerechter eine Gesellschaft ausprägen. Wo ist da unsere Verantwortung?
Ich glaube, die ist definitiv da. Also ich glaube, wir füllen sie aber wahrscheinlich noch nicht so gut aus. Also ein Kollege von mir hat mal gesagt, ich glaube, ich habe es auch im Buch geschrieben, wegen KI hat sich noch niemand auf die Straße geklebt. Und ich finde das irgendwie immer noch ein sehr plakatives Bild in meinen Augen. Ich weiß jetzt nicht, ob es die richtige Strategie wäre, uns jetzt auf die Straße zu kleben. Aber ich glaube, dass ganz viele Personen zu KI am Ende zu wenig wissen. Sie sehen diese Konsequenzen von KI weniger, weil sie oft weniger sichtbar sind, weil wir oft gar nicht wissen, wo KI eingesetzt wird, weil wir nicht wissen, wie sie funktionieren. Und das am Ende für viele, glaube ich, ja, so eine Blackbox ist. Damit befassen sie sich gar nicht. Und ich glaube, dass wir es aktuell wirklich stark verpassen, dass wir hier Einfluss nehmen, weil wir brauchen diesen Einfluss. Wir müssen von der Politik einfordern und von den Unternehmen, dass sie anders agieren. Zumindest verstehe ich eine Demokratie so. Wir haben auch die Verantwortung, wählen zu gehen, würde ich sagen, in der Demokratie. Und wir haben genauso die Verantwortung, am Ende auch auf Missstände hinzuweisen. Ich sehe mehr Verantwortung am Ende bei den Personen, die Macht haben, weil ich glaube, das sind die, die eigentlich wirklich die Verantwortung tragen. Aber am Ende können natürlich auch große gesellschaftliche Bewegungen was verändern und haben auch in der Vergangenheit, wenn wir an Revolutionen denken und so, auch sehr viel verändert. Dafür braucht es vermutlich dann trotzdem Bildung. Also in der Schule müssten wir eigentlich mehr Bildung haben. Das wäre auch wieder eine politische Aufgabe in Bezug auf KI, auf ein kritisches Verständnis von KI, aber auch in der Zivilgesellschaft grundsätzlich. Weil aktuell gibt es eigentlich vor allem KI-Kompetenzschulungen in Unternehmen. Und ich glaube, das ist zu wenig, weil eben gerade diese ethischen, diese feministischen Aspekte fehlen. Also glaube ich, dass wir als Gesellschaft da dazulernen müssen und eigentlich unsere Verantwortung ist, dass wir einfordern, was zu verändern. Und man sieht es teilweise auch passieren. Also man hat jetzt bei dem Fall rund um Colleen Fernandes und Christian Ulmen gesehen, dass hier das sehr große mediale Aufmerksamkeit auch bekommen hat. Also auch Medien sehe ich in der Pflicht, vielleicht noch als letzte Verantwortungsträgerin. Die haben sich viele Frauen, aber dann auch Männer zusammengeschlossen und das eingefordert. Es sind Menschen protestieren gegangen und man hat auch gesehen, okay, es gibt jetzt auch eine Gesetzesinitiative in Deutschland und es ist auch was in der EU passiert, sicherlich nicht nur wegen Deutschland, aber oder wegen unserer Gesellschaft. Aber ich glaube, das ist, also wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch als gerade als Kollektivmacht haben. Wenn wir das einfordern, wenn wir laut sind, auch hier finde ich Social Media wichtig, dort das zu teilen und am Ende andere Personen darauf aufmerksam zu machen, sich zusammenzuschließen, negative Aspekte zu teilen und zu sagen, hey, hier hat es schlecht funktioniert, warum ist das so? Weil auch wir sehen hier politische Veränderungen, wir sehen aber zum Beispiel auch, dass Unternehmen nachgesteuert haben, nachdem es dann quasi Aufschrei gab, nachdem verschiedenste NutzerInnen geteilt haben, dass zum Beispiel Gemini hier diskriminierende Bilder gepromptet hat, oder auch andere Firmen, also dann mussten auch die nachbessern. Ja, also wir haben als Kollektiv Macht, aber nur dann, wenn wir uns zusammenschließen. Also und ich glaube, das ist am Ende schon auch was, was sicherlich total wichtig ist. Und natürlich gibt es auch zivilgesellschaftliche Organisationen wie Algorithm Watch und Hate Aid, die sich natürlich auch hier sehr stark einsetzen, denen man natürlich auch spenden kann, die man unterstützen kann. Auch das ist natürlich ein ganz wichtiger Beitrag. Und die NGO-Landschaft ist, glaube ich, gerade auch gefährdet in Deutschland und die ist ganz, ganz wichtig.
Das wäre mein letzter Punkt nämlich gewesen. Siehst du konkret Akteurinnen, die eine solche Entwicklung und Bewegung in einer Gesellschaft, einen solchen Diskurs auch aktiv führen? Du hast ja schon gerade zwei genannt. Siehst du noch andere? Oder auch etablierte Akteurinnen, wo du sagst, die müssten eigentlich viel deutlicher sich dazu bekennen. Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, andere.
Sicherlich. Also sicher Gewerkschaften, auch Betriebsräte, denke ich, oder BetriebsrätInnen. Ich denke, die versuchen es teilweise. Denen fehlt aber auch wieder oft die Expertise tatsächlich und teilweise vielleicht auch die Informationen. Also auch das ist, glaube ich, ein Unternehmen teilweise nicht einfach. Aber ja, sicherlich sind auch die gefordert. Ich glaube, die tun es auch immer wieder, weil es natürlich dort auch darum geht, zum Beispiel um die Produktivitätsüberwachung in Unternehmen. Also hier sind BetriebsrätInnen schon oft sehr hellhörig, wenn es um KI-Einsatz geht. Also inwieweit werden MitarbeiterInnen überwacht durch solche Systeme? Ich glaube, ich weiß tatsächlich gar nicht genau, wie sehr sich da Gewerkschaften damit befassen. Aber sicherlich wäre das auch eine mächtige Organisation, die das tun könnte und sollte. ich nehme hier eher tatsächlich NGO-Stimmen wahr oder vielleicht auch Vereinsstimmen, aber das ist halt einfach Ehrenamt. Nicht nur, aber es sind teilweise auch Ehrenamtsverbände, also es sind Frauenverbände, die SoroptistInnen machen was, Zonta Deutschland macht was. Ich kenne sehr, sehr viele ehrenamtliche Organisationen, die sich da schon ein Stück weit für stark machen, aber die haben einfach auch begrenzte Ressourcen. Das ist einfach auch ganz klar zu sagen. Und hier würde ich schon dann am Ende sagen, es ist ein Stück weit David gegen Goliath, auch wenn das jetzt zwei Männer wären, weil die einfach in dem System viel weniger Macht haben. Aber auch hier sind natürlich mächtige Personen Mitglieder. Ich würde mir aber eigentlich auch gerade, wenn es darum geht, wer sollte noch was tun, auch hier Betrachtungsweisen von etablierten Organisationen wünschen, die vielleicht weniger stark feministisch geprägt sind. Also vielleicht KI-Bundesverband und auch Gewerkschaften, die vielleicht auch sehr stark männlich geprägt sind. Weil was wir ja auch ganz ehrlich sagen müssen, ist, dass am Ende ganz viele Probleme, die wir jetzt angesprochen haben, sind von Männern gemacht. Und Männer haben mehr Macht und die müssen eigentlich auch was tun. Also am Ende sind das ja auch kleine Dinge wie Sexismus ansprechen, Dinge betiteln, sexistische Kommentare und so weiter. Also ich meine, das sind ja ganz, ganz viele kleine Dinge, wenn wir auch, auch von Kultur haben, die unsere Gesellschaft prägen und die das tägliche Doing prägen. Und wenn das nur Personen richten sollen, die marginalisiert sind, dann werden wir es nicht schaffen. Also wir brauchen, glaube ich, gerade auch hier eben Personen, die sich einsetzen für mehr Gerechtigkeit, die schon mehr Macht haben. Vielleicht auch Kirchen. Also auch in Kirchen findet es tatsächlich immer mehr Betrachtungsweise. Auch die schauen sich KI an. Also ich war auch im Erzbistum Bamberg, da habe ich jetzt schon mehrere Vorträge gehalten und mit denen auch Workshops gemacht. Auch die setzen sich damit immer mehr auseinander. Und ich glaube auch das, also ich bin jetzt nicht extrem pro Kirche, muss ich sagen, aber auch das sind natürlich Organisationen, die viel Macht haben und viel Geld. Und ich denke, auch die müssen sich das anschauen. Und die haben zumindest eine christliche Verantwortung, wenn wir christliche Werte denken, die eigentlich von Gleichheit und so weiter her ausgehen. Also wir brauchen, glaube ich, das von ganz vielen Organisationen, aber ich sehe das auch passieren. Also viele haben das auf dem Schirm, viele beschäftigen sich damit, viele wollen dazulernen. Friedrich-Ebert-Stiftung zum Beispiel auch, also auch Stiftungen geben hier viel Geld rein, Bertelsmann-Stiftung, Mercator-Stiftung, die auch hier Projekte fördern und auch immer wieder dieses Thema Bildung, dieses Thema auch vielleicht ältere Menschen bilden, also alle Menschen mitnehmen. Genau, also ich sehe das schon, wir brauchen es vermutlich noch mehr und sicherlich hilft hier auch politische Unterstützung, wie du es auch gesagt hast.
Eva, vielen herzlichen Dank. Der Appell, ich glaube, zum Ende war nochmal ganz wichtig, dass es an die gerichtet ist, die die Macht haben. Männer, die Macht haben und Macht ausüben und Einfluss darauf haben, dass Dinge sich verändern, sind in der Tat diejenigen, die, das sehe ich auch, die als erstes angesprochen werden müssen, wenn man auch systemisch etwas verändern möchte. Vielen Dank für die Ausführlichkeit, auch die Sensibilisierung und auch deinen Beitrag dazu, das mehr und mehr bewusst zu machen, wenn wir mit diesen Systemen umgehen. So gesehen, vielen Dank, dass du heute bei uns im Podcast warst, der Moment der Wahrheit. Eva Gengler, alles Gute, vielen Dank.
Vielen Dank, euch auch.
Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Überall, wo es Podcasts gibt.